Hallo.
Hi. Da sind wir wieder.
Yes.
So, wie versprochen, heute auch gleich mit dem Special, wo wir gedacht haben, das wird vielleicht doch etwas umfangreicher, als wir zu Anfang annahmen.
Ja.
Ja.
Sehr viel umfangreicher.
Also bis jetzt sind wir noch so gefühlt bei 3 Folgen,
ja,
die es sein werden.
Ja.
Ja. Und ohne groß drum herum zu reden, bei uns geht es heute um einen der, wie ich finde, der großen 3 amerikanischen Serienmörder. Mörder? Also um Ted Bundy.
Mhm.
Die anderen beiden sind für mich halt Jeffrey Dahmer und John Gacy.
Mhm.
Ja, ob wir zu den beiden auch noch was machen. Also zu John Gacy habe ich mir schon mal überlegt, dass ich das machen möchte. Und bei Jeffrey Dahmer muss ich persönlich sagen, habe ich jetzt nicht so die Ambition für.
Nee, nein.
Also,
Nee. Also ich meine, ja klar, Ted Bundy ist halt auch eigentlich, okay, jeder True Crime Podcast berichtet über Ted Bundy, aber das ist halt auch nochmal was anderes und Jeffrey Dahmer ist halt gerade nochmal so im Hype durch die Serie,
ja,
dass wenn wir es irgendwann machen, dann irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, wenn es dann so ein bisschen abgeklungen ist.
Mhm.
Und dann kommen sie alle an, ah, das ist aber nicht richtig und das ist nicht richtig.
Ja.
Sehe ich kommen. Ja, genau, ohne große Umschweife geht's jetzt los mit Ted Bundy. Und zwar Ted Bundy ist geboren am 24.11.1946 und zwar in Burlington, Vermont, USA. Er ist geboren als Theodore Robert Covell. Und zwar Covell war der Mädchenname der Mutter, also die Mutter hieß Louise Covell. Und bei dem leiblichen Vater ist man sich nicht sicher, wer das war. In der Geburtsurkunde weist zwar einen Soldaten und Verkäufer auf, und zwar Lloyd Marshall. Allerdings war sich die Mutter auch nicht sicher, da sie auch einen Seemann verführt hat namens Jack Worthington. Ich liebe ja englische Namen,
mhm,
muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Laut eigener Familienmitglieder soll wohl die Mutter von Ted auch von ihrem Vater missbraucht worden sein. Auch hier ist es wieder, die einen sagen das, die anderen sagen das. Er galt außerdem als gewalttätig, aber man fand halt nie Beweise für diese Behauptungen. Aber auf jeden Fall, damals, 1946, galt man als uneheliches Kind natürlich noch so als Schande der Familie. So dieser Ausspruch Bastard, der eigentlich aus dem Mittelalter stammt, ist heute nicht mehr so gebräuchlich, auch wenn es auf viele Leute theoretisch von der Bezeichnung her einfach zutreffen würde.
Ja. Also aber es ist aber eher, also wenn man sagt ja zum Beispiel du Bastard oder so, dann
hat der
ganz ist es eher eine Beleidigung, ja, aber halt hat nichts damit zu tun, dass man unehelich geboren worden ist.
Nee, wie gesagt, das hat nichts mehr damit zu tun, was es halt doch früher damals war, es bestimmt auch eine Beleidigung. Also
ja, genau.
Ganz, ganz früher, weil du, denke ich mal, als uneheliches Kind auch keinen Anspruch auf irgendwelche Titel hattest.
Mhm.
Gleich nochmal Geschichtsstunde mitgehabt, das ist schön. Auf jeden Fall lebte sie am Anfang mit ihrem Kind in einem Heim für Mutter und Kind. Allerdings, nach der Geburt von Bundy zog sie dann wieder schnell zu ihren Eltern zurück. Und zwar war es jetzt so, dass offiziell seine Großeltern seine Eltern wurden. Was auch bedeutet, dass dann seine Mutter seine große Schwester wurde. So viel erstmal so zum Familienstammbaum der Covells. Und dieses war ihm sogar lange Zeit unbekannt. Wie er es genau erfahren hat, ist nicht ganz klar. Denn zum einen gibt es halt dieses, ein Cousin beschimpfte ihn damals als Bastard und zeigt ihm die Geburtsurkunde. Aber was, glaube ich, die gängigere Version ist, ist, dass er es nachher später herausgefunden hat, weil er nach seiner Geburtsurkunde geforscht hat.
Das ja, ich glaube, dass er die irgendwie mit 14 nämlich gefunden hat.
Genau. Also das ist die gängigere Version. Weil ich denke mal auch so dieses, dass der Cousin jetzt Bastard beschimpft, okay, aber dass dem die Geburtsurkunde vorher, das finde ich etwas
unwahrscheinlich,
genau. Auf jeden Fall kam es dann später dazu, dass er deswegen einen großen Groll gegen seine Mutter hegte, weil sie ihm halt die Wahrheit vorenthalten hat. Allerdings, jetzt möchte ich erstmal zu der Beziehung zu seinen Großeltern kommen. Und zwar, er respektierte beide. Und zwar den Großvater nahm er als Autoritätsperson wahr. Ich finde jetzt schön, er wurde zwar beschrieben als tyrannischer Schläger, religiöser Eiferer und Rassist. Er schlug Frauen und den Familienhund, schleuderte die Nachbarskatzen am Schwanz und brabbelte ständig vor sich hin. Aber halt Oberhaupt der Familie, ne, deswegen respektiert von allen. Und die Großmutter war eine schüchterne und gehorsame Frau. Sie begab sich zur Elektroschocktherapie. Sie litt unter Depressionen und wurde später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ja gut, zur Elektroschocktherapie, glaube ich, kann man jetzt sagen, was man möchte. Gibt ja wirklich für Leute, die immer noch denken, dass das bei, ich sag mal jetzt, geistigen Störungen helfen soll. Ich weiß immer noch nicht, wie man darauf kommen konnte, dass das funktioniert hat.
Na, wahrscheinlich, wenn man dann halt, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sich dann dachte, okay, durch die Elektroschocks, wird das Hirn so ein bisschen resettet, so nach dem Motto. Ja, gut, so was wie, jetzt natürlich, wie gesagt.
Ich sagen, wie damals die Lobotomie denn so mit dem Nagel im Gehirn rumstochern.
Ja.
Ja, du.
Da hatte man halt vielleicht noch nicht so viel Ahnung von dem menschlichen Hirn.
Jo, na gut, haben wir heutzutage auch noch nicht so viel, ne?
Ja, aber es gibt ja auch, es gab ja auch damals, glaube ich, sogar richtige Camps gegen Homosexuelle.
Die gibt es leider immer noch. Ist halt nur in Deutschland verboten.
Ja.
Ich glaube, in der Schweiz ist das immer noch gängige Methode.
Das weiß ich gerade nicht.
Also ich glaube, oh Gott, ich habe letztens erst ein Doku darüber gesehen. Naja, egal. Genau, kommen wir wieder zu Ted zurück. Ted war ein verhaltensauffälliges Kind. Und zwar berichtet eine Nachbarin, dass er im Alter von 3 Jahren, dass sie nachmittags aufgewacht sein soll von einem Mittagsschlaf und Ted neben ihr stand und überall um sie herum lagen Messer. Und er stand einfach nur da und lächelte sie an. Schon so ein bisschen merkwürdig, ja. Und 1950 zog Louise dann mit Ted nach Tacoma, Washington. Und dort verliebte sie sich in den Kantinenkoch Johnny Culpepper Bundy. Sie heiratete ihn 1951 im Mai des Jahres. Und so nahm Ted natürlich den Nachnamen seines Stiefvaters an und hieß von nun an Theodore Bundy. Aus der Ehe kamen 4 weitere Kinder hervor. Und jetzt ist es nicht so die Geschichte von dem bösen Stiefvater, sondern Johnny hatte sich wirklich bemüht, mit Ted eine Beziehung aufzubauen. Er versuchte, mit ihm campen zu gehen, angeln zu gehen, ging zu Sportveranstaltungen, in Zoos und in Zirkusse. Ja, genau das tat er. Aber die beiden halt konnten keine Beziehung zueinander aufbauen. Aber Ted war halt nicht so, dass er gegenüber ihm aggressiv wurde, sondern er blieb halt kühl und distanziert. Ihm ging die Aktion auf die Nerven und wollte halt im Endeffekt nichts mehr mit seinem Stiefvater zu tun haben. Er zog alleine durch die Nachbarschaft, beobachtete heimlich die Nachbarn, durchwühlte Mülltonnen, vor allen Dingen so nach Playboy-Heften. Ich glaube, die gab 46, doch kann sein, dass
sie ja, da doch, nein, da gab es Playboy.
Ich bin wie alt der Typ wurde. Allerdings las er auch reihenweise Detektivgeschichten, Romane und Sachbücher. Er mochte vor allem die sexuelle Gewalt, Fotos von Leichen und verstümmelten Körpern. Allerdings, wenn man darauf halt ihn angesprochen hat, hat er es halt immer abgestrichen, dass er solchen Schund nicht lesen würde. Er war allerdings ein sehr schüchterner Junge. Der Umgang mit anderen Menschen stresste ihn und er verstand halt nicht, warum alle Menschen sozusagen miteinander befreundet sein müssen. Er litt unter starken Selbstzweifeln und wurde oft gehänselt und Opfer von Streichen seiner Mitschüler. Auch bis hierhin wieder so dieses typische Verhalten, was man bei allen bis jetzt fast hatte. Er war allerdings auch so, dass er zwar doch versuchte, mit seinen gleichaltrigen Leuten was zu unternehmen. Und zwar war er Mitglied bei den Pfadfindern. Ich glaube, in Amerika Boy Scouts, glaube ich, heißen die. Allerdings war er da jetzt nicht so erfolgreich. Er konnte halt keine Knoten binden, er war jetzt nicht der Schnellste beim Laufen. Und das Lustige, was ich noch erfahren habe, dass die da ja auch richtig Schießtraining hatten noch. Also, warum auch immer.
Ich glaube, mit Pfeil und Bogen, oder? Nicht mit
richtigen? Ich glaube nicht nur.
Ja, okay.
Allerdings liebte er es, Leute zu erschrecken und Fallen zu bauen. Da gibt es denn, also falls jemand von euch natürlich so Dokus über ihn gesehen hat, vor allem die auf Netflix, geht halt davon aus, dass er wohl, dass wohl bei einer Falle wohl ein Mädchen reingefallen sein soll und sich wohl, ich weiß nicht, war es der Fuß oder was, das komplette Bein, was
das ist. Das Bein wurde aufgestützt. Mhm.
Das ist halt so, für die, die es jetzt nicht kennen oder die Doku nicht gesehen, das nennt sich Tigerfalle und die wird halt so angewandt, ich glaube, die wurde damals auch im Vietnamkrieg benutzt, man gräbt ein Loch, ganz viele spitze Stöcke rein und dann wird das nur leicht zugedeckt mit Blättern. Heißt, wenn man drauf tritt, fällt man rein und wird sehr stark verletzt. Schon krass, dass man sowas als Pfadfinder zum Beispiel dann lernt, ne? Obwohl, vielleicht auch nicht als Pfadfinder unbedingt.
Ja, ich glaube, das war eher so seine, ja, sein Fable, also einfach gerne Tierfallen zu bauen.
Ja. So. Allerdings stellte sich auch heraus, dass Ted Bundy ein sehr guter Schüler war. Er hatte herausragende Noten und soll ein IQ von 136 gehabt haben. Ja, wieso auch immer diese Angabe von IQ immer so wichtig ist, weil das heißt jetzt, viele nutzen den halt und viele nutzen den nicht. Das ist halt immer dieses. Allerdings wurde er im frühen Alter schon Alkoholiker. Er betrank sich und zog oft durch die Straßen. Also er behielt diese Eigenheit bei, dass er gerne durch die Nachbarschaft alleine läuft. In der Hoffnung, Frauen beim Umziehen bespannen zu können. Allerdings machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Jetzt ist so dieses frühe Kindheitsalter, Anfang Schulzeit. Jetzt kommen wir so in die Oberstufe. Und dort wurde Ted immer geselliger. Er blühte praktisch auf und wollte Schulsprecher werden. Er hing mit seinen Jungs, wie er sie nannte, ab und betrieb Leichtathletik und Football. Allerdings blieb er weiterhin schüchtern und schaffte es kaum, Mädchen anzusprechen. Allerdings entdeckte er den Skisport für sich, was ja bekanntlich in Vermont immer so ganz so ein richtiger Highsport ist dafür. Allerdings ist es so, es war mehr Schein als Sein bei ihm, denn er stahl die Skiausrüstung und fälschte Skipässe. Weil ich denke mal, auch mit vier Kindern konnte man, oder mit fünf Kindern war das schwer, da irgendwie Geld aufzutreiben. Genau. Und während seiner Highschool-Zeit wurde er wenigstens zweimal wegen Laden- und Autodiebstahl verhaftet. Allerdings wurden diese ganzen Vorstrafen nachher mit 18 natürlich gelöscht. 1965 schloss er dann die Schule ab. Das war dann natürlich im Alter von... von 19. Ganz normal also. Und er ging an die Universität Puget Sound. Und zwar... Oh Gott, wo war die jetzt?
Washington.
Okay. Die ist also in Washington, ja. Auf jeden Fall ein Jahr später ging er dann an die Uni of Washington. Ja, in Washington, auf Washington. Und dort wollte er Chinesisch studieren. Er versuchte sein Studium zu finanzieren durch Kellnerei und durch das Verkaufen von Schuhen. Also Schuhverkäufer.
Ja. Einzelhandel, woo.
Ja, zum Beispiel. Allerdings lief das so konträr zu seinem Studium ab, denn im Studium erzielte er zwar gute Noten, allerdings auf der Arbeit war er sehr unzuverlässig. Also er kam zu spät, ließ sich nichts sagen vom Manager, weswegen er auch schnell seine Jobs meist verlierte da. Verlierte. Genau. Und nun, 1967, lernte er seine Traumfrau kennen, Diane Edwards. Diane stammte aus einer vermögenden Familie aus Kalifornien und er lernte sie beim Skifahren kennen. Er war sofort hin und weg von ihr, allerdings beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Sie war für ihn sozusagen nur eine Liebelei auf Zeit und es mangelte ihm an Zielen im Leben, er war nicht ehrgeizig genug, also er war jetzt nicht so eine Person, mit der sie sich sonst abgeben würde. Allerdings wurde er dann 1968 von der Uni geschmissen, weil er zu viel Zeit mit Diane verbrachte. Er versuchte halt, sie zu beeindrucken, indem er ein Sommerstipendium in Stanford anfing, was allerdings nicht gelang, da sozusagen zwar viele von ihren Freunden in Stanford studierten, aber halt wirklich die ganze Zeit in Stanford studierten und nicht nur ein Sommerstipendium hatten. Allerdings versuchte er auch noch einen anderen Versuch, und zwar ging er in die Politik. Und zwar zuerst als Hilfskraft in der Wahlkampagne von Daniel J. Evans. Dieser war Mitglied der Republikanischen Partei und wollte Gouverneur vom Staat Washington werden. Später dann nachher, als Nixon damals Kanzlerkandidat, wollte ich gerade sagen, Präsidentschaftskandidat für die Republikanische Partei wurde, unterstützte er diesen. So. Kommen wir nun zum August 1968. Ich hab's mit 68 und 86 habe ich immer so eine Zahndreher drin. Und zwar war es auf einem Parteitag der Republikaner in Miami, wo er erfuhr, dass sich Diane von ihm trennen wollte. Das war für ihn ein einschneidendes Erlebnis und er war am Boden zerstört. Er selbst stürzte in eine Krise. Und er verbarrikadierte sich und schmiss nochmal die Uni. Also praktisch, er brach auch noch das Sommerstipendium ab. Er reiste nach Colorado und weiter gen Osten, wo er dann versuchte, noch Verwandte zu besuchen. Er schrieb ihr Briefe und bettelte sie an, sie solle ihn zurücknehmen. Sie willigte ein, weiterhin Kontakt mit ihm zu haben, allerdings war dieser sehr einseitig. Genau. Er fuhr dann auch, wie gesagt, hier ist wieder diese verschiedenen Theorien. Auch 1969 gab es so diese Version, dass er da was über seine Geburtsurkunde erfuhr und erfuhr, dass seine Mutter seine Schwester, nee, seine Schwester seine Mutter eigentlich ist. Also, ihr seht, verschiedene Quellen sagen halt, wie gesagt, auch hier wieder, er hat es später erfahren.
Genau, also eine Quelle sagt halt 1969 und die andere sagt halt, dass er schon mit 14 erfahren hat. Ja. Also, ist wohl nicht so richtig verifiziert.
Ja, so. Allerdings schrieb er sich wieder an der Uni in Washington ein. Und diesmal studierte er Psychologie. Und hier war es so, er erzielte auch hier wieder sehr gute Ergebnisse und wurde zum Liebling seiner Dozenten. Und 1971 arbeitete er dann in einer Hotline für Selbstmordgefährdete und nebenbei noch in einer psychiatrischen Anstalt. Und bei der Hotline für Selbstmordgefährdete hatte er eine Kollegin namens Anne Rule. Die finde ich eigentlich jetzt nur zu erwähnen, weil das ist wohl eine Krimi-Autorin gewesen. Wo ich mir so denke, das ist vielleicht schon interessant, wenn man mit so jemandem mal zusammengearbeitet hat. Genau. Er arbeitete weiterhin für die Republikanische Partei. Und nun ist es bei mir so, dass er 1973 nochmal begann, Jura zu studieren. Er wollte Anwalt werden. Hier muss ich jetzt allerdings sagen, bei mir ist jetzt nicht ganz klar, warum er jetzt hier anfing, Jura studieren zu wollen. Wo er ja eigentlich Psychologie studierte.
So, jetzt kommt nämlich mein Part. Und zwar ist es halt eben so, wie das immer auch selbst bei großen Fällen, wo es sehr viel in den Medien gibt, wo sehr viel recherchiert wird, wo es mehrere Filme gibt, dass es trotzdem unterschiedliche Angaben zum Lebenslauf gibt. Und so ist es halt auch eben bei Theodore Bundy. Ich springe noch mal ein bisschen zurück. Und zwar nach der Highschool, wo Leon eben meinte, er sei auf die Puget Sound gegangen, eine Abendschule in Washington, habe ich rausgefunden, dass er zur Universität Washington direkt gegangen ist und dort Psychologie studierte. Er wirkte dort distanziert, arrogant, aber auch gleichzeitig nett und tolerant. Also so, er spielte halt immer, wie gesagt, eine Rolle, die er eigentlich gar nicht war. Er lernte dort dann eben auch während des Studiums eine gut aussehende, reiche junge Frau kennen, und zwar Diane. Er konnte ihr nichts geben, also er fühlte sich halt immer unter Druck gesetzt, weil er konnte sie nicht irgendwie schick zum Essen einladen oder ihr irgendwas bieten. Sie war auch immer gut gekleidet, sie hatte ein gutes Auto, sie hatte nette Eltern und sie versuchte auch immer das Beste aus ihm rauszuholen. Also so nach dem Motto, okay, du musst dir jetzt mal Ziele setzen, du musst was aus deinem Leben machen. Er hat auch seinen Abschluss in Psychologie gemacht und er wollte dann auch in die Politik gehen. Und er war eben ein überzeugter Richard Nixon-Republikaner. Und genauso wie Leon das eben rausgefunden hat, er war halt auch Wahlkampfhelfer. Er wollte auch immer zur Oberschicht gehören und lernte einen, ich sag mal, Freund kennen, einen jungen Mann, zu dem er aufsah, der einen braunen VW-Käfer fuhr. Also kaufte sich einen braunen VW-Käfer.
Praktisch, er wollte dem nacheifern.
Sozusagen. Genau, also es war so richtig wie, ich will nicht sagen, großer Bruder, so nach Motto, aber so eine kleine, also ja, zu dem er einfach aufgesehen hat, so eine kleine Vorbildfunktion wahrscheinlich für ihn. Und dieser Mann studierte dann halt eben auch Jura. Und wie gesagt, Ted Bundy hat bei mir schon Psychologiestudium abgeschlossen. Ja. Und dann, okay, versuche ich jetzt auch mal Jura zu studieren und bewarb sich halt und musste aber vorher einen Eignungstest machen. So ist das ja in Amerika. Und das Ergebnis war alles andere als gut. Und er war dann halt eben am Boden zerstört. Ihm ging es gar nicht gut, weil alle angesehenen Fakultäten kamen nicht mehr in Betracht und er wollte ja immer zur Oberschicht gehören. Und wenn du zur Oberschicht gehören willst, musst du halt auch an angesehenen Uni studieren.
Da gibt es ja diese großen, die man hat, ne?
Genau.
So wie Yale, Stanford, Princeton.
Harvard. Genau. Und dann musste er eben auf die Arbeit, also auf die Abendschule gehen, und zwar auf die Universität auf Puget Sound. Und ja, das riss ihn halt in ein Loch. Er war verzweifelt, er war enttäuscht und er hatte einfach die Kontrolle über sein Leben verloren. Er wusste auch nicht, wo und wovon er leben sollte, weil er einfach nichts mehr hatte. Und da habe ich jetzt das erst dann, also 1973, die Beziehung zu Diane in die Brüche ging. Und er arbeitete aber halt trotzdem in vielen Gebieten. Unter anderem arbeitete er auch für die Verbrechensbekämpfung. Ob er da jetzt ein Praktikum machte oder nicht, keine Ahnung. Und hat dann eben auch herausgefunden, was die Schwächen zum Beispiel halt auch von der Polizei oder so sind. Weil er dann halt zum Beispiel herausgefunden hat, dass die Aktenaufbewahrung einfach zum Beispiel ein reines Chaos ist bei der Polizei. Und er konnte dadurch zum Beispiel auch einfach einen Einblick, ja, also einen guten Einblick in die Polizei bekommen, was sie taten und was eben nicht. Wie zum Beispiel, dass es keinen Datenaustausch zwischen den Gerichtsbarkeiten wirklich gab. Also zwischen bundesübergreifenden Polizeistationen.
Ja, blöd gesagt, er hat wirklich versucht, der konnte die wirklich unterwandern in dem Sinne, ne?
Genau. Und hier habe ich auch ein Zitat von Bundy. Wir sprechen hier von 1973. Und zwar hat er selber gesagt, es gibt ja eben diese Netflix-Dokumentation, wo es die ganzen Bundy-Tapes gibt. Und der damalige Reporter hat es ja geschafft, dass er über die ganzen Sachen spricht, indem er gesagt hat, Ted soll jetzt hier als Sachverständiger sagen, welcher Mensch sowas machen würde. Und deswegen redet er immer als er. Aber sehr höchstwahrscheinlich über sich selbst, weil das, was er manchmal über den er sagt, kann er ja nicht wissen. Zum Beispiel sagte er, es kam zu einem Punkt, wo die Wut, Frustration und Unruhe und ein mangelndes Selbstwertgefühl, das Gefühl, betrogen worden zu sein, Unrecht erlitten zu haben und die Unsicherheit dazu führt, dass sich die Person sich entschließt, junge Frauen zu seinen Opfern zu machen. Dann geht's weiter. Eines Abends fuhr er in eine dunkle Straße entlang und sah ein Mädchen die Straße entlang gehen. Er parkte seinen Wagen und ging dem Mädchen nach. Sie hörte ihn und drehte sich um. Er zog ein Messer heraus und griff ihren Arm und befahl ihr zu tun, was er wollte. Und das erste Mädchen, was eben verschwunden ist, was man auch irgendwie zu Ted Bundy ja rechnet, ist halt eins, was 1973 in Olympia verschwand. Und das, ob das wirklich zu Ted Bundy gehörte, ist so eine Sache, weil er halt eben wahrscheinlich auch nur in diesen Tapes darüber redet, dass halt eine Frau verschwunden ist, was halt eben zu der passen würde und zu dem Zeitraum. Wir sind jetzt, ja.
Genau, ich bin jetzt auch unnötig. Wir waren jetzt bei 1973. Jetzt hatte ich noch zum Beispiel, dass er noch eine junge Frau kennenlernte, und zwar Elisabeth Klopfer.
Klopfer.
Und zwar habe ich auch noch, dass sie mit ihm fast 5 Jahre liiert war. Sie war eine alleinerziehende Mutter, arbeitete als Sekretärin. Sie war schüchtern, in sich gekehrt und hatte wohl gegenüber Ted Bundy Minderwertigkeitskomplexe. Also praktisch war sie komplett das Gegenstück zu Diane Edwards. Genau, für sie war Bundy sozusagen ein Hauptgewinn, denn er ging wohl in der Vaterrolle für sie komplett auf. Und sie liebte ihn vom ganzen Herzen. Sie wollte ihn sogar heiraten.
Ja.
Aber er wirkte etwas reservierter. Er fühlte sich noch nicht reif dafür und wollte in seinem Leben noch etwas erreichen, bevor er Verantwortung übernimmt.
Genau.
Was auch wieder zu dieser Wesensänderung nachher spricht, wie du meintest, wo er seinen Freund kennenlernte und dem nacheiferte.
Ja. Genau. Er war halt eben, also er lernte Elisabeth Klopfer halt auch in einer Bar kennen. Und wie halt eben Leon meinte, er ging in dieser Vaterrolle komplett auf und die beiden waren sehr lange zusammen. Eben, wie gesagt, diese auf jeden Fall 5 Jahre. Zu ihr komme ich dann auch nochmal, aber ich würde jetzt ins Jahr 1974 springen.
Okay.
Und zwar im April 1974 in Seattle, Washington, verschwand auf einmal eine junge Frau, und zwar Linda Ann Healy. Sie war eine 21-jährige Universitätsstudentin und sie verschwand aus ihrer Wohnung in Seattle. Also es war ein Studentenhaus sozusagen, wo sie mit 5 anderen Studentinnen lebte.
Ja,
das genau, war halt einfach so ein kleines Einfamilienhaus. War jetzt keine Studentenverbindung, was jetzt jeder immer gleich denkt, Studentenhaus, Studentenverbindung. Nein, sondern einfach wirklich nur so ein kleines Einfamilienhaus. Ich glaube, 2 Geschosse gab es, also Erdgeschoss und erstes OG. Genau. Und da lebten halt dann die 5 jungen Frauen drin. Sie wurde zuletzt Donnerstagabend gegen 0 Uhr gesehen. Sie unterhielt sich nämlich dort mit ihrer Zimmernachbarin noch und ging dann sozusagen ins Bett. Sie arbeitete bei einem Radiosender vor Ort und war für das Wetter und die Skiberichte verantwortlich, was eben passt, ne? Das ist ja halt.
Ich wollte gerade sagen, weil Seattle auch noch ist.
Genau. Sie war sehr zuverlässig und Freitag um 5.30 Uhr klingelte dann eben der Wecker, aber Linda war halt nicht in ihrem Zimmer und sie erschien auch nicht auf der Arbeit. Sie unterhielt sich, wie gesagt, am Donnerstagabend um 23.30 Uhr bis kurz vor 0 Uhr mit einer Mitbewohnerin und machte auch einen sehr glücklichen Eindruck auf die Mitbewohnerin. Also nicht irgendwie, dass jetzt irgendwas gewesen wäre. Als sie dann auch am Samstag nicht erschien, wurde dann die Presse informiert über ihr Verschwinden. Das ganze Haus wurde durchsucht und das Zimmer war sauber und aufgeräumt. Es wurde keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden, also dass irgendjemand zum Beispiel das Fenster aufgehebelt hat oder irgendwie die Tür aufgebrochen hat. Das wurde alles nicht gefunden, aber es wurde Blut auf der Matratze gefunden beim Kopfbereich. Und was halt auch komisch war, dass das Bett war halt frisch gemacht. Also so, es wurde aber trotzdem gefunden. Und keiner wusste, wo sie sein könnte und es gab halt auch keinerlei Hinweise. Also es wurden dann halt natürlich wie immer alle in ihrem Umfeld befragt. Okay, hatte sie Probleme, hatte sie Streit, hatte sie einen eifersüchtigen Ex-Freund, was weiß ich nicht alles. Es wurde alles in die Richtungen ermittelt, aber es gab keinerlei Hinweise, wo sie hätte sein können oder ob sie, warum sie einfach zum Beispiel weggelaufen sein könnte, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ja, das war halt auch sehr untypisch alles für Seattle und für dieses Studentenviertel, dass halt einfach so eine zuverlässige Person einfach spurlos verschwindet. Ich würde dann auch direkt weiterspringen und zwar am 11. Juni 1974 weiter in Seattle, Washington, verschwand dann Georgianne Hawkins. Sie war eine 18-jährige Studentin und lebte genauso wie Linda Ann Healy in der Uni-Gegend und auch nicht weit von ihr entfernt. Sie wurde Montagabend kurz nach 0 Uhr das letzte Mal gesehen und sie war von einem Haus, wahrscheinlich hätte sie irgendjemanden besucht, auf dem Weg zu ihrem Haus und das waren ungefähr 200 Meter, die dazwischen lagen und auf diesem Weg verschwand sie einfach. Sie war genauso zuverlässig wie Linda Ann Healy. Und es gab auch hier keinerlei Spuren, wie sie verschwunden sein soll, wo sie vielleicht auch einfach hingegangen ist. Es war nichts zu finden. Und somit wurde dann so ein bisschen Panik ausgelöst in dieser Uni-Gegend, weil einfach zwei zuverlässige Frauen verschwunden sind. Diese jungen Frauen, die dann dort lebten, hatten dann halt alle so ein kleines Unsicherheitsgefühl, was natürlich auch normal ist. Sie wurden auch von der Polizei gebeten, nur noch in Zweier- oder Dreiergruppen abends, nachts die Häuser zu verlassen und auch wenn sie sozusagen nach Hause gehen, immer nur durch die Haupteingänge zu gehen. Also nicht irgendwie hinten lang. Man muss auch dazu sagen, dass es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Vermisstenfälle waren. Es keine Mordfälle oder sonstiges, weil man hat ja keinerlei Spuren gefunden. Also, ne, sie hätten ja auch einfach weglaufen können. Man weiß es ja nicht. Die Panik verbreitete sich erst in Seattle, Washington, als man rausgefunden hat, dass letztendlich noch 4 weitere junge Frauen aus der Region in den letzten 6 Monaten verschwunden sind. Und zwar alle im Bereich West Washington und dem nördlichen Oregon. Also es ist halt alles sehr nah beieinander gewesen. Und ja, da wurde dann ein bisschen, er brach dann ein bisschen Panik in dem Studentendasein und bei den jungen Leuten aus. Und zwar die 4 weiteren Frauen sind einmal Gail Manson, das war eine 19 Jahre alte junge Frau. Und sie wurde zuletzt gesehen am 12.03.1974, also sie verschwand schon vor Anne Healy. Und zwar vom Evergreen State College in der Nähe von Olympia. Wie die erste Frau, die auch in Olympia 1973 verschwand. Dann Susan Rancourt, auch 18 Jahre alt, also eine sehr junge Frau, zuletzt gesehen am 17.04.1974, also auch April 1974. Und sie verschwand vom Unigelände des Washington State College in Ellensburg. Dann Roberta Kathleen Parks, war 20 Jahre alt und wurde zuletzt gesehen im Mai 1974 und verschwand von der Oregon State Universität in Corvallis. Dann Brandon Ball. Sie war 22 Jahre alt und wurde zuletzt gesehen Anfang Juni 1974. Und zwar wurde sie das letzte Mal in Burien gesichtet. Sie verschwand halt nicht von einem College, sondern irgendwo aus einem Ort.
Ja gut, okay.
Natürlich hatten die jungen Frauen sehr viel Angst. Wir reden hier auch jetzt von den 70ern, wo ja sehr viel Frauenbewegung und alles war ja ein bisschen aufgelockert und viele fuhren ja auch damals per Anhalter rum. Und das änderte sich schlagartig. Also es fuhren keine jungen Frauen mehr per Anhalter in Washington irgendwie rum.
Ja gut, das ist natürlich verständlich. Nach so vielen vermissten Fällen jetzt an sich schon,
ja.
Ja, möchte man nicht die Nächste sein.
Es gab auch keinerlei Hinweise zu irgendeinem Verdächtigen oder Hinweise, wo die Verschwundenen sein könnten. Man ging bei dem Fall Brenda Ball, also die zweite junge Frau, von der ich jetzt berichtet habe, die auch als sehr zuverlässig galt und von dem Weg von einem Haus zum anderen Haus entführt worden ist, ging man dann schon von einem Mordfall aus. Und man dachte auch bei den anderen, okay, vielleicht sind es mehrere Mörder, weil den Begriff Serienmörder gab es 1900, ja. Also gab es in den 70ern einfach noch nicht. Man kannte das nicht, das war halt komplett neu. Man ist nicht davon ausgegangen, okay, das ist jetzt ein Mann, der für das Verschwinden von 6 Frauen irgendwie verantwortlich ist. Die Polizei versuchte auch alles. Also sie recherchierten in sämtliche Richtungen, wie zum Beispiel, ob zwischen den Tagen der Vermissten, also zum Beispiel haben sie dann die ganzen Vermisstenfälle aufgeschrieben und dann die Tage dazwischen ausgerechnet, ob man daran, also anhand der Tage, ein Muster zum Beispiel erkennt. Ob es religiöse Sekten sein könnten, ob es irgendwelche, ja, kulturellen Sachen sein könnten, aber es führte halt alles zu nichts. Man hatte keine handfesten Beweise und man hatte natürlich auch keine Täterbeschreibung, überhaupt nicht. Und wie gesagt, Ted Bundy, jetzt komme ich nochmal kurz zu Elizabeth Klopfer, lernte ja eben Elizabeth Klopfer in einer Bar kennen. Sie verliebten sich, wurden ein Paar und es kam, wie Leon eben schon meinte, fast zur Heirat. Und Elizabeth Klopfer stammte aus einer wohlhabenden Mormonenfamilie und war eben alleinerziehende Mutter. Und sie lebten wie eine Art Familie zusammen. Also ja, Ted Bundy war halt ja wie ein Vater für das Kind. Es gab aber auch Probleme, laut Bundy. Und zwar hatten die beiden nicht viel gemeinsam. Sie interessierte sich zum Beispiel gar nicht für Politik und er war ja sehr politisch engagiert.
Ja, wie gesagt, er war Wahlkampfhelfer in dem
Sinne. Und er hatte auch das Problem, dass er seine wahren Gefühle nicht zum Ausdruck bringen konnte. Er fühlte sich auch irgendwie so unter Druck gesetzt, so ein bisschen von ihr auch. Ja, von wegen, ich muss das machen. Und dann hat er einfach, weiß ich nicht, 6 Mal dann an den Abwasch gemacht, weil er es sonst gar nicht gemacht hat. Also so, das sind da so typische Beziehungsprobleme, die jeder vielleicht von uns auch mal kennt. Ja. Aber ja, er war außerdem auch sehr, sehr eifersüchtig. Und er hatte fürchterliche Verlustängste. Und ja, er sagte dann selbst in den Tapes, er peinigte sich selbst und tat dann etwas Dummes. Oh. Was er dann letztendlich tat, davon können wir jetzt nicht ausgehen.
Können wir nicht ausgehen?
Nein, also kann man ja darauf schließen, was er vielleicht mit dummes Zeug meinte. Im Juli 1974, also wo diese ganzen verschwundenen Mädchen schon verschwunden sind und die Menschen Panik hatten, gab es aber so eine Veranstaltung in einem Park. Und da kamen tausende Menschen zusammen und die ganzen jungen Menschen fühlten sich dort sehr sicher, eben weil dort so viele Menschen waren. Und es gab halt dann auch sehr viele Veranstaltungen. Es war ein ausgelassener, schöner Sommertag und alle hatten Spaß. Bis dann rauskam, dass 2 weitere junge Mädchen an dem Tag von diesem Park verschwunden sind. Und zwar einmal Denise Naslund und Janice Ott. Und hierbei ist das Gute, dass es zum ersten Mal konkrete Einzelheiten bezüglich des Täters gab. Und zwar soll es ein männlicher, gut aussehender Verdächtiger mit einem Gipsverband am Arm gewesen sein, der um Hilfe gebeten hatte, sein Segelboot auf seinen Anhänger zu laden. Und es wurde sogar eine Skizze von dem Verdächtigen angefertigt. Der Verdächtige sprach mehrere junge Frauen an und bat die junge Frauen halt, ihnen zu helfen. Ja. Denise Naslund lag am Strand mit Freunden und ging zur Toilette, welche ca. 20 Meter entfernt war, also von dem, wo sie dann gerade lag. Und als sie vor der Toilette wartete, in der Schlange, wurde sie halt von diesem jungen, verdächtigen Mann angesprochen, der sie um Hilfe bat und sie ging mit. Und sie wurde danach nie wieder gesehen. Bei Denise Ott war das so ähnlich. Sie wurde auch am Strand von dem Verdächtigen angesprochen und ging mit ihm zu einem hellbraunen Käfer. Eine weitere Einzelheit. Janice ging mit ihm dann zu seinem Auto und sie hatte so ein gelbes Fahrrad und schob das mit sich mit. Sie stellten sich gegenseitig vor und sie sagte, hallo, ich bin Jan. Und der Verdächtige sagte, hallo, ich bin Ted. Das heißt, sie hatten jetzt wahrscheinlich auch einen Namen. Und danach wurde auch Janice Ott nie wieder gesehen.
Ich finde ja diese Methode mit dem gegipsten Arm, finde ich ja mal eine sehr interessante Methode.
Auf jeden Fall.
Weil ich sag mal so, zu der Zeit war es ja wirklich noch so diese antrainierte Höflichkeit, wenn du jemanden siehst, der wirklich solche Probleme hat, dann hilfst du auch. Genau. Vor allem, ich sag mal jetzt, die Orte, das waren jetzt auch keine so Großstädte wie New York oder so, wo du wirklich so an diesen Leuten, sag ich mal, vorbeigehst. Mhm. Wie, sag mal, hier auch in Berlin halt gang und gäbe ist. Ja, kann man wieder sehr gesellschaftskritisch hier sehen. Nee, aber das ist halt diese angezogene Höflichkeit, die man denn ausnutzt. Also, darauf zu kommen, ist auch so eine Sache.
Auf jeden Fall. Bei der Polizei wurde dann eine Sondereinheit gegründet, weil zu dem Zeitpunkt jetzt 8 junge Frauen verschwunden worden sind. Und diese Sondereinheit bestand aus 11 Beamtinnen. Und alle verschwundenen Frauen waren zwischen 18 und 22 Jahre alt. Mhm. Sie hatten die gleiche Frisur, ähnliches Aussehen. Also er hatte, derjenige hatte schon einen Opfertyp. Mhm. Und die Sondereinheit sprach auch mit jedem, der anrief. Also diese Informationen, die sie halt hatten, wie mit dem braunen VW Käfer, diese Skizze und der Name Ted, wurden auch an die Öffentlichkeit gegeben. Und ja, dann gab es halt sehr, sehr viele Anrufe. Der Name Ted führte auch zu tausenden Anhaltspunkten. Also es wurden halt einfach verschiedene Datenbanken durchsucht, wie zum Beispiel Führerscheinverzeichnisse, Strafregister. Und dort wurde das dann abgeglichen. Man hatte dann eine Liste von 1000 Verdächtigen. Und man suchte dann auch noch weiter jemanden, der einen braunen VW Käfer fuhr. Und zu der Zeit gab es allein in Washington 42.000 VW Käfer.
Ja gut, das war ein beliebtes Modell.
So ist ja nicht. Genau, das war dann so das Problem. Und aus diesen ganzen Namen, die man dann letztendlich hatte, konnte die Polizei einen verdächtigen Pool von 100 Namen erstellen, was ja schon mal eine gute Leistung ist. Mhm. Aber das dauerte alles viel zu lange, weil einfach damals die Datenverarbeitung, das dauerte einfach so dermaßen lange. Sie waren auch viel zu wenig Leute.
11 Mann hast du gesagt, ne? Oder 11?
Ja,
Frauen
11. In dem Sinne. Na, 11 BeamtInnen.
Also BeamtInnen.
Achso, ja, okay. Also 11 Männer und Frauen. Also weiß jetzt nicht, wie viele Frauen, wie viele Männer.
Ich wollte erst so reinfragen, aber das ist ja okay.
Nee, klar. BeamtInnen. So Frauen waren. Ja. Und hierbei würde ich dann auch gerne aufhören für heute.
Ja, ist auch vollkommen okay.
Also wie gesagt, wir haben hier jetzt 100 Verdächtige und wir wissen, dass es alles sehr lange dauerte damals.
Ja.
Genau, Leon, du darfst verabschieden.
Dann macht's schön.